Das Vorgeplänkel?
Nee, also das ist hier immer so leicht versetzt. Das ist immer, ich drück drauf und dann irgendwie erst 3 Sekunden später nimmt das auf.
Gegenteil von dir in der Schule, ne? Wurde es nicht so leicht versetzt. Also bist du auf Dates. Du wirst ziemlich leicht versetzt. Okay, mehr habe ich nicht.
Dies ist eine Vorlesung.
Willkommen zu unserem SEMINAR Lesungspodcast.
Was? Ich glaube, da hat ein R gefehlt,
Seminar,
ich glaube.
Nee, was? Echt?
Oh Mist. Nee, ich kann
naja, nicht. Es ist die kleine Schwester des Vorlesungspodcasts. Wir sind wieder da und wir sind Julian,
Daniel
und Lukas.
Und das ist die dritte Folge schon.
Die dritte Folge.
Unseres kleinen Ferienformats.
Ja, und wir haben mit Lukas einen ganz wunderbaren Gast, der uns über ein ganz wunderbares Seminarthema gleich berichten wird. Denn beim SE, ich mache das jetzt nicht schon wieder, hier geht es darum, dass wir uns eine Seminararbeit oder in dem Fall Bachelorarbeit durchgelesen haben. Denn wir finden, da fließt sehr, sehr viel Arbeit rein von den Studierenden. Und dann geht die an einen Dozenten, der die einmal oberflächlich durchliest und dann redet nie wieder einer drüber. Das finden wir schade, das finden wir doof. Wir wollen eure Arbeit in die Welt tragen und euer Wissen zugänglich machen. Und deswegen bequatschen wir das Ganze hier.
Es gibt auch das Gerücht, dass Dozenten nur Anfang und Ende lesen und den Hauptteil nicht.
Ja, genau, Gerücht.
Aber wir machen das anders.
Richtig,
wir anders haben mit Tee.
Alles gelesen und vielleicht einen Teil in der Mitte übersprungen. Nee, ich habe keinen Teil übersprungen, aber irgendwo habe ich aufgehört, viele Notizen zu machen. Naja.
Ich habe da auch so eine Geschichte, die ich erzählen kann zum Hauptteil. Sehr aber gut. Dazu später mehr.
Und bevor wir richtig tief in die Arbeit reinsteigen, sagt uns der Lukas doch erstmal, wer er ist, was er studiert und überhaupt.
Ja, also wie schon gesagt, ich bin der Lukas, studiere mittlerweile, ich glaube, 10. Semester oder sowas ist es Geschichte. Bin jetzt im dritten, also fange jetzt das dritte Mastersemester an. Und ja, das ist so eigentlich das, was man hier grob über mich wissen sollte. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage tatsächlich total vergessen, deswegen...
Kein Problem, der zweite Teil war und überhaupt, Fragezeichen.
Ah, und überhaupt, ja. Ich fahre gern Fahrrad, mache gerne lange Waldspaziergänge und nein, also...
Das ist die Antwort auf und überhaupt.
Nice.
Ja, ja. Sie wurde endlich gefunden.
Ja, ist richtig.
Du hast diese Frage entschlüsselt. Sehr gut.
Und noch mehr Fragen, die vielleicht etwas genauer formuliert sind, gibt es bei unserer... Daniel, wie heißt es genannt?
Nee, stellen wir uns noch selber vor.
Ach so, haben
also
wir
ich,
doch gemacht.
Müsst ihr euch überhaupt eine Serie wieder selber vorstellen?
Ich kann nichts, wir können nichts, Ende.
Ja, aber wir mögen uns ja, wir finden uns ja so geil, wir mögen unsere Stimmen so geil, wir hören den Podcast ja immer, wenn er rauskommt. Deswegen müssen wir möglichst viel reden, auch über uns selbst.
Ich höre den Podcast wirklich immer, wenn er rauskommt.
Ich mache das wirklich auch.
Ja, ich höre den Korrektur.
Aber aus technischen Gründen.
Genau, um zu sagen, hallo, kannst du bei 3:31:05 bitte irgendwie pegeln.
Wir müssen da noch einen Shortlink reinsetzen.
Ich glaube, ja, okay. Die Leute kennen uns.
Ich bin Daniel.
Ich bin
du
Julian.
Bist Julian und wir studieren nicht mehr, aber wir machen trotzdem diesen Podcast mit Liebe.
Genau, und der hat fast was mit Studium zu tun. Deswegen sitze ich Freitagabend, anstatt ins Wochenende zu gehen, an der Uni rum.
Das ist Dedication. Okay, starten wir rein mit unserer nicht seminarrelevanten Einstiegsfrage.
Nicht seminarrelevant.
Danke. Und die ist diesmal... Was haltet ihr vom Böhmermanns neuestem Streich im Neo-Magazin von, und jetzt müssen wir uns so ein bisschen outen, wann wir aufnehmen und wann wir ausstrahlen, vom 28.03.2019, also der United States of Europe Folge. Was haltet ihr davon? Boah,
ja.
Ich sehe schon lange Gesichter.
Ja.
Aber zumindest du, Julian, müsstest doch wissen, dass das ziemlich krass abgegangen ist und dass sich selbst Politiker dann plötzlich auf Twitter dazu geäußert haben.
Ja, das habe ich tatsächlich mitgekriegt.
Also das hat schon Bewegung gesetzt, gerade in der politischen Szene.
Ah, wenn jetzt ein Satiriker Politiker rumgeweine auf Twitter.
Um was ging es denn?
Die sie selber nicht hinkriegen. Ja, Jan Böhmermann hat im Prinzip die Entstehung und so ein bisschen den Nutzen der EU zusammengefasst in einem langen Piece, 15 Minuten, glaube ich, quatscht er darüber,
ja.
Was die EU, wie die EU zustande kam, was sie mal war, was sie heute ist und was sie werden könnte und werden sollte in Zukunft.
Und so ein bisschen Appell an die Zukunft, dass ihr habt euch jetzt für Artikel 13 eingesetzt, ihr seid für Fridays for Future auf der Straße, nutzt das, um damit jetzt eine gute Politik für Europa zu machen.
Genau, und ja, ehrlich gesagt war ich so ein bisschen...
Und das Ganze mündet ja in ein Musikstück.
Ja.
Und das hat dich auch nicht überzeugt?
Nee, weil langsam ist es immer die gleiche Leier. Also ich habe generell so, ich habe leichte Böhmermann-Fatigue, die durch dich nicht unbedingt geheilt wird, sondern eher befeuert. Ich kann es gerade nicht mehr hören. Ich bin auch bei Fest und Flauschig im Moment raus und es ist so ein bisschen, ich habe es mir tatsächlich gestern Abend noch, bevor du gesagt hast, lass drüber sprechen, habe ich es mir zufällig angeguckt, weil es in meinen YouTube-Recommended-Sachen war. Aber ich fand es nur so, es ist halt John Oliver ein schlechter, ne? Fand ich ein bisschen langweilig.
Ja, und? Ja.
Und gleich,
das finde ich nicht.
Ich weiß. Und gleichzeitig legt er dann noch eine nach mit seiner Schmähkritik-Sache und verklagt dann Merkel wegen übler Nachrede oder sowas. Also.
Ja.
Ja.
Böhmermann-Fatigue, ich sag dir,
das ist
eine Sache.
Ja, derjenige ist halt, also ich finde, das ist ja 1:1 eine Kopie von John Oliver. Und ich will nicht sagen besser oder schlechter, das ist einfach
schlechter?
Gleich.
Schlechter, aber ja.
Schlechter.
Na, da seid ihr aber eine der wenigen, die das denken.
Meine Schwester wird mich für den Kommentar killen, aber ich bleibe bei der Meinung
also schlechter. Ich will echt nicht sagen besser, ich würde sagen gleich gut.
Geschmackssache, alles gut.
Aber genau, dieses aus einer Satire mehr machen als nur Satire, sondern das in die reale Welt tragen, und das sind seine Aktionen. Und das ist diesmal ihm auch wieder geglückt.
Ja, wie gesagt.
Indem das die Politik aufgenommen hat. Und diese Macht muss man würdigen und kann man nicht wegreden.
Inhaltlich ist es ja auch alles gut und alles richtig, und ich bin ja so mit 90% der Sachen, die er sagt, d'accord. Ich kann nicht genau sagen, warum es mich nicht gekickt hat. Vielleicht geht es anderen Leuten da draußen auch so, und die können es besser formulieren, ich kann es gerade nicht.
Vielleicht ist er einfach der falsche Kerl für sowas. Also, weil er doch seine Art von Humor, der doch etwas streitbarer ist, dann so tiefgreifend politische Reformen quasi anstoßen zu wollen, ist er vielleicht nicht der Richtige für. Vielleicht liegt es da dran.
Ja, und es ist auch so halbgar. Es ist so, das hat er jetzt gesagt, aber nächste Woche ist dann wieder das nächste. Ich weiß es nicht. Also es ist schwierig, das auf eine Stufe zu stellen mit so Vera-Fake und so anderen Sachen, ne?
Ja. Nein, dass das nicht vergleichbar ist mit Vera-Fake, ist klar.
Ja, ich meine aber auch rein so von der Adressierung, von dem, auf was es abzielt. Das eine ist irgendwie gegen RTL gerichtet, und dann machst du was für die EU ist. Ich find's so ein bisschen seltsam. Und die Leute, die er wirklich kritisiert, irgendwie Orban und Brexit-Menschen und Polen, die Pisspartei, lustig, bei denen kommt's ja eh nicht an. Deswegen, ich find's so ein bisschen...
Nee, ich glaube, es war ein Peace für die Leute, die sagen, scheiße, wir haben für Artikel 13 waren wir zu 100.000 auf der Straße.
Gegen
Artikel 13.
Good point. Will das mitbetonen, ich war selber dagegen auf der Straße.
Für die war das so ein Ding, so hey, da gibt es noch gute Sachen für euch, die ihr engagieren könnt, und macht jetzt weiter, das war gut, was ihr gemacht habt, ihr seid politisch geworden. Für die war das ein Peace, das war nicht gegen die Orbans. Das war für die Leute, die sich für Europa engagieren.
Also wenn das Ziel war, dann ist es bei mir noch weniger angekommen, als ich eh schon dachte.
Das war doch dieser Appell, und auch wie das Publikum ist da zweimal während des Pieces ausgebrochen. Und hat dann geklatscht und so weiter, weil die so euphorisch waren, weil die Message so, ja,
weil stimmt, einer ein Schild hochgehalten hat. Applaus.
Ja, ich war schon mehrfach am Schild. Hör auf, ihn fährt. Mach ihn nicht. Du bist so gemein zu ihm.
Ja, aber er hat doch recht.
Ihr seid beide, ey. Ihr seid so.
Also kein Daniel, Fortschritt. Daniel ist auf jeden Fall super happy, dass er diese Frage gewählt hat. Und ich glaube, wir machen jetzt mal weiter. Sonst kommen wir
ja
hier nicht.
Ich hatte ja noch eine Alternativfrage, aber ich wurde ja dazu genötigt, wieder Fanboy zu spielen.
Kannst ja mal die Alternativfrage stellen, vielleicht wird die ja produktiver beantwortet.
Okay, wo begann der Pulsschlag von Europa? Okay. Wir dürfen nicht schweigen in einem Podcast.
Ja.
In Uganda, die Wiege der Menschheit. Habe ich da gelernt.
In Uganda?
Ja, die sind total stolz drauf. Die behaupten,
hast du das in Uganda gelernt?
Ja, die Uganda sagen, dass der erste Mensch aus Uganda kam.
Aber hast du das in Uganda gelernt?
Ja.
Ich habe mich lange Jahre mit Paläontologie beschäftigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Äthiopien ist.
Ja, ich habe das auch kritisiert öfter mal, aber das hörst du sehr oft in Uganda. Die sind da sehr stolz drauf. Du musst denen auch mal was lassen.
Ja, nicht gut, immer nur drauf rumhacken. Ja. Köln und Berlin sind sich auch
zurück on topic, streiten, zurück on topic. Ist kein Archäologie-Podcast.
Bonn ist meine Hauptstadt.
Ja, gute Frage. Also ich würde den nicht vor dem Mittelalter irgendwo zeitlich und definitiv nicht außerhalb des Kontinents selber örtlich verorten, sagen wir es mal so.
Was ist, wenn ich jetzt sagen würde Frankfurt?
Dann würde ich fragen, wieso?
Weil da ein großes Eurozeichen steht.
Das ist Geld.
Die Frage war übrigens auch wo, nicht wann.
Ja, ja.
Aber wo Frankfurt, weil da begann die Pulse of Europe-Bewegung.
Ja.
Ich sag wann.
Damals, vor 2-3 Jahren.
Ich sag wann der Puls von Europa angefangen hat? Frankfurt.
Danke. Sie können sich setzen heute. Sie sind raus.
Lasst uns bitte zum Punkt kommen.
Okay.
Und zwar zur Arbeit. Das ist nämlich besser.
Wir sind jetzt bei 10 Minuten. Das ist genau die Zeit, die wir eingeplant haben.
Ein
Und deswegen starten wir jetzt mit dem Impulsvortrag. Und du kannst gleich deinen Titel nennen.
Genau,
den haben wir, also, glaube ich, noch nicht genannt.
Oder? Meine Arbeit trägt den wunderbaren Titel Europa in der Berichterstattung französischer Zeitungen zur Trippelintervention von Shimonoseki 1895. Die korrekte Antwort auf diesen doch recht langen Bandwurmsatz ist Gesundheit. und ja, im Grunde ist es eigentlich...
Warte nochmal, vorgelegt im Fachbereich 07, das müssen wir auch nochmal sagen. Okay, Geschichts- genau. und Kulturwissenschaften, genau.
Das ist eine geschichtswissenschaftliche Arbeit tatsächlich, genau. Im Grunde ist es eigentlich ganz einfach. Ich befasse mich... ganz kurz gesagt damit, wie Europa oder das Attribut europäisch in Abgrenzung zu anderen Kulturräumen quasi definiert wird und das in einem spezifischen Kontext, nämlich also in meinem Quellenkorpus in bestimmten französischen Zeitungen und das zu dem konkreten Ereignis, nämlich dieser sogenannten Trippelintervention von Shimonoseki. Jetzt habt ihr wahrscheinlich keine Ahnung, was das ist.
Mm-mm.
Und ich sollte wahrscheinlich genauso erklären, worum es da geht.
Also mein erster Impuls, wenn ich Trippelintervention höre, ist ja, die Bayern 2013, da hat Jupp Heynckes nämlich 2-3 Jahre vorher intervenieren müssen, damit die mal ein Triple holen. Weil unter Louis van Gaal hat das nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist nicht das Richtige.
Ich habe erst Tripper gelesen. Aber das ist nochmal das ganze.
Nein, also sofort auf mit dem Sex.
Nein, also es hat weder was mit Fußball noch was mit Medizin zu tun. Nein,
für
es,
die Klicks.
Es, für die Klicks, alles für die Klicks, gut. Nee, es geht eigentlich darum, dass drei Mächte, also drei Staaten, europäische Staaten im Prinzip Japan vorgeschrieben haben, wie es mit China Frieden zu schließen hat. Also 1894, 95 hat Japan ja Krieg gegen China geführt um Korea. Da hat erstmal alle Welt erwartet, okay, die Chinesen werden das gewinnen. Das dauert ewig, bis das passiert, aber die Chinesen werden das langfristig gewinnen. Zur großen Überraschung hat dann tatsächlich Japan gewonnen und wollte sich neben Korea, Taiwan, also im heutigen Taiwan und diversen kleinen Inselchen auch noch die Halbinsel von Liaodong. Nein, Quatsch, das ist die andere, die, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Habt ihr den Namen im Kopf von der Halbinsel, um die es geht?
Das war die taiwanesische Halbinsel.
Nein, nein, nicht oder? Die taiwanesische, nee. Die im Norden, die, auf der Port Arthur liegt.
Ist nicht so schlimm.
Also auf jeden Fall die Halbinsel nördlich von Korea. Wenn man eine Karte vor sich hat, dann kann man sich das denken,
welche. In den
das
Kommentaren ist. Weiß das jeder.
Ja, wahrscheinlich. Wir kriegen jetzt gleich
so ein
Bächen in den Kommentaren. Auf jeden Fall wollte Japan auch die sich aneignen und da hatten erst die Russen was gegen, weil die selber ein bisschen was in Korea noch reißen wollten. Dann haben dann die Franzosen festgestellt, die Russen sind unsere Verbündeten, also sollten wir da mal schleunigst dabei sein, dass wir da mit was gegen haben. Und schlussendlich haben dann auch die Deutschen gesagt, ja, die Russen und die Franzosen, die können wir da nicht alleine lassen, da müssen wir mal ein bisschen in die Parade fahren und dementsprechend haben wir da auch was gegen. Sind dann bei der japanischen Regierung vorstellig geworden und haben gesagt, hier, also ihr könnt gerne Taiwan erobern, aber kein Gebietsgewinn auf dem Festland. Und da haben die Japaner dann ziemlich sauer reagiert, aber am Schluss mussten sie halt nachgeben. Und das ist die sogenannte Trippelintervention von Shimonoseki gewesen, weil das halt am Verhandlungsort dieses Friedensvertrages im japanischen Shimonoseki passiert ist.
Das wird im Geschichtsgrundkurs auch nicht behandelt.
Nein, das wird sogar nicht mehr im Leistungskurs Geschichte behandelt. Also das Korrekt. Ist schon sehr hohes Spezialwissen.
Ich habe Wirtschaftsabitur, da wurde es auch nicht behandelt.
Herzlich willkommen zur Wirtschaftsabi-Lektion über Shimonoseki und Trippelintervention.
Genau,
also aus BWL-Sicht.
Ich habe jetzt tatsächlich schon mal was zu dem Thema gemacht, mit demselben Quellenkorpus, den ich auch für die Bachelorarbeit verwendet habe, vorher schon über Deutschlandbilder. Das ist daran etwas gescheitert, dass wenig bis gar nicht über Deutschland berichtet wird in dem Kontext. Aber der Dozent, bei dem ich das geschrieben habe, hat dann gesagt, hier, gucken Sie mal, ein gewisser Herr Metfessel hat bestimmte Identitätskonstrukte untersucht für den Kontext des Boxerkrieges, also es ist 5 Jahre später als mein Untersuchungszeitraum gewesen und gucken Sie doch mal, ob Sie in dem Quellenkorpus was Entsprechendes finden. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich habe tatsächlich einigermaßen rekonstruieren können, dass Europa als bedrohte Interessengemeinschaft mehr oder weniger in diesem Kontext konstruiert wird. Dafür habe ich eben 5 Zeitungen untersucht, die danach ausgesucht worden sind, welche Auflagenstärke sie haben und welcher politischen Richtung sie angehören. Also ich habe mir die 5 größten jeweils.
Warte, ich versuche sie mal auszusprechen.
Genau,
versuch das mal.
Das ist super.
Das Le Temps,
oui.
Le Figaro,
c'est bien.
Le Petit Parisien,
Parisien.
Oui. La Croix,
oui.
Le Matin,
c'est bien.
Baguette Fromage,
J'habite Mainz.
Tour d'Eiffel.
Ja, auf jeden Fall, das sind alles Massenblätter. Das heißt, das sind weniger so diese hochgestochenen bürgerlichen Quellen quasi, die man, die vorangegangene Autoren wie Meth Fessel oder eben auch Gollwitzer haben.
Grüße an der Stelle an die beiden.
Ja,
das, an Gollwitzer.
Also Gollwitzer.
Meth-Hat und
Meth-Hat und Gollwitzer. Gollwitzer. Nein, also tatsächlich, Lacroix ist so radikal katholisch, sehr weit rechts außen, stellenweise stark antisemitisch. Also das war sehr interessant, das zu lesen, vor allen Dingen auf Französisch, wenn man dann auch nur die Hälfte total richtig versteht.
Also am Puls der Zeit 1900.
1895, ja. Tatsächlich konkret am Puls der Zeit. Genau.
Sag nicht, die Franzosen sind auch.
Die Franzosen sind das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn man sagt, die sind mindestens genauso schlimme Antisemiten wie die Deutschen gewesen, aber nee. Vor Hitler auf jeden Fall. Vor Hitler ist es tatsächlich so. Also
vor dem Ersten Weltkrieg.
Vor dem Ersten Weltkrieg definitiv, ja.
Ja, okay. Also wir sind ja noch 20
also wir sind Jahre ja, davor, also wir sind ja noch in der Zeit, wo man dann noch freudestrahlend und sehr optimistisch auf das nächste Jahrhundert geblickt hat, so ähnlich wie wir das heute tun. Aber gut, wir haben heute keinen Weltkrieg mehr vor uns, hoffen wir mal. Auf jeden Fall, diese fünf Zeitungen fangen dann im Prinzip im gemäßigt linken bürgerlichen Spektrum an. Das ist dann Le Temps und in gewissem Anteil auch Le Figaro. Gehen dann über mittleres, beziehungsweise eher auf seichtere Unterhaltung ausgelegtes Spektrum wie Le Petit Parisien aus. Das halt auch ein bisschen populistisch mit gewissen rassistischen Ansichten ist. Rein bis hin halt zu Le Matin, das tatsächlich eher im kleinbürgerlichen, wirtschaftsliberalen Spektrum im Grunde zu verorten ist. Alles Zeitungen, die diesem französischen Typus des Journal entsprechen. Das sind ja Tageszeitungen im Grunde, die so eine Mischung aus Informationen und seichter Unterhaltung vermitteln. Also es ist ein bisschen schwierig, das jetzt ganz kurz runterzubrechen, aber es ist halt wirklich so seichte Unterhaltung mit ein bisschen
Brigitte.
Brigitte. Irgendwo zwischen Brigitte und Bildzeitung kann man die wahrscheinlich so verorten. Also Le Petit Parisien ist zum Beispiel tatsächlich sehr stark der Bildzeitung ähnlich, weil halt einfach es macht insgesamt, also ich habe das es hält dumm wahrscheinlich eher.
So,
Also es ist zum Beispiel so, Le Petit Parisien berichtet mit etwa einem Fünftel seiner Seitenzahl über spektakuläre Verbrechen und Vorkommnisse in ganz Frankreich. Also da sind dann so die Raubmorde und die Prostituiertenmorde in Paris. Das ist so, das nimmt bei denen relativ viel Platz ein. Auf jeden Fall
Kuh übernachtet in Scheune.
Habe ich auf jeden Fall erstmal versucht, das Ganze ein bisschen einzugrenzen, nämlich in diesen Zeitraum der tatsächlichen Intervention. Habe für jede Zeitung insgesamt 50 Ausgaben untersucht und das auch erstmal versucht, statistisch einzuordnen. Also ich habe angefangen am 19. März 1895, da sind die Friedensverhandlungen losgegangen zwischen Japan und China und habe aufgehört am 7. Mai, das hat wunderbar gepasst, genau 50 Ausgaben jeweils ergeben. 7. Mai ist aber nicht zufällig gewählt, sondern der liegt daran, dass an dem Tag vorher, weil man muss ja immer bei einer Zeitung bedenken, wenn die täglich erscheint, muss man eigentlich gucken, der Tag vorher, was ist da passiert, dann kann man nachher die Berichte quasi lesen. Am Tag vorher hat dann Japan tatsächlich dieser Triple-Intervention nachgegeben und gesagt, okay, wir nehmen lieber höhere Geldentschädigungen als Landgewinn zu machen. Genau, also ich habe mal so ein bisschen statistisch angeguckt, wie oft berichten die über diese Thematik insgesamt und wie oft wird in diesen Berichten dann europäisch oder Europa genannt, also in so einem Kontext, dass es halt tatsächlich auch über Identität geht und nicht einfach nur, okay, da ist ein europäischer Beobachter unterwegs gewesen, der ist von Chinesen schief angeguckt worden. Steht tatsächlich sogar so drin, ist halt nur für meine Fragestellung relativ irrelevant.
Ist das was Besonderes, also diese Statistik als Geschichtswissenschaftler zu nutzen?
Jein, also in der Form, wie ich es gemacht habe, tatsächlich ist das...
Eine Inhaltsanalyse ist es ja.
Ja, also in der Form, wie ich es gemacht habe, für Zeitungen, gerade für so etwas niedere, also für etwas breitere Bevölkerungsschichten, ist es tatsächlich so für diesen für diesen Zeitraum selten gemacht worden. Es gibt halt gewisse Schulen im geschichtswissenschaftlichen Bereich, die sehr stark Wert auf statistische Analysen legen.
Okay.
Genau, also das ist so die große Dualismus in Geschichte. Gibt diesen klassischen Historismus, wo man dann quasi die Tagebücher der großen Entscheidungsfinder untersucht und dann gibt es diese etwas marxistisch angehauchte Denkrichtung, Bielefelder Schule heißt die, glaube ich, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, meine Professoren werden mich steinigen, wenn sie das hören, aber auf jeden Fall geht es da fast nur darum, Sozialstrukturen und Statistiken zu analysieren, um dann entsprechend da draus Schlüsse ziehen zu können.
Da kann ich vielleicht auch kurz ansetzen, weil ich das total interessant fand. Du hast jetzt gesagt, du hast circa 50 Ausgaben von je 5 Zeitungen
gehabt.
Rechne mal im Kopf zusammen, wie viele das sind.
205? Es sind nicht ganz 250.
Ja, Achtung, weil die Katholen, weil die faul sind und sonntags nicht arbeiten wollen.
Die Katholen haben Prinzipien. Das sind nicht faul,
richtig, die
haben
Prinzipien. Weil die zu ihrem Katholizismus stehen und sonntags nicht arbeiten wollten und deshalb montags keine Zeitung rausgebracht
haben. Genau. Richtig? Also das ist tatsächlich sehr interessant. Von Lacroix habe ich tatsächlich 5 oder 6 Ausgaben weniger gehabt. Dafür gab es aber eine Menge Supplementbände. Also da ist es so, die haben zu fast jeder Zeitung noch Supplementbände. Das ist auch ein deutsches Wort in dem Fall. Also die haben tatsächlich zu fast jeder Ausgabe noch eine Zweitausgabe rausgebracht, die einfach quasi Stimmen aus ganz Europa zusammenfassen soll. Das ist in den meisten Fällen wenig produktiv, weil es meistens einfach tatsächlich nur nachplappert. Aber es gibt tatsächlich, also es hat sich tatsächlich so ergeben, dass ich tatsächlich mehr oder weniger das damit ausgleichen konnte, was da an Menge gefehlt hat, dass ich da auch in etwa auf 50 Ausgaben gekommen bin.
Aber was mir nicht ganz klar geworden ist beim Lesen deiner Arbeit, jetzt rein methodisch,
ja. Wie
bist du denn, also für Dummies, wie bist du denn vorgegangen? Hast du wirklich 240
in die Diskussionsrunde
gerutscht?
Okay.
Rutschst du.
Machen wir weiter mit
der fließende Übergänge. Ja,
hast du wirklich 240 Zeitungen gelesen und dann geguckt, wie oft steht da Le Röp oder?
Das ist Forschung, Julian,
also,
das kennst du nicht,
gell? Also streng genommen habe ich das gemacht. Theoretisch gibt es diesen kleinen Vorteil, dass die französische Nationalbibliothek so freundlich war, was in Deutschland leider nicht der Fall ist, fast alle Zeitungen, die historisch in Frankreich erschienen sind, zu digitalisieren und tatsächlich auch mit Indizes zu versehen. Das heißt, man kann da einfach Also nicht ganz Steuerung F, es gibt eine Suchfunktion innerhalb dieser Datenbank quasi, aber man kann im Prinzip jedes Wort, jeden Sachverhalt rausfinden, den man in Zeitungen suchen will. Ja. Das ist eigentlich sehr praktisch und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, diesen Quellenkorpus nochmal zu verwenden, weil ich ihn eben schon mal genutzt hatte und gewusst habe, wie praktisch und gut er zu analysieren ist. Aber es ist halt schon, ich habe glaube ich alleine daran, also an reiner Arbeitszeit mindestens eine Woche fast durchgehend gesessen, da die Analyse zu machen. Allein die Strichliste dann rauszufinden, wie viel Artikel und wie viel, das war schon sehr anstrengend, ja.
Und komplett französisch, ne? Also da gibt es ja wahrscheinlich auch
das keine ich Übersetzung, auch
das finde ich schon
ja,
altfranzösisch.
Du also sprichst Französisch.
Ich verstehe Französisch. Also ich habe 2 Jahre, also theoretisch 2 Jahre Französisch in der Schule gehabt, die effektiv eigentlich 4 Jahre Inhalt vermitteln sollten, habe davon durch diverse Zwischenfälle vielleicht 1 Jahr gehabt und ja, ich kann auf einem Grundniveau Französisch, ich kann mich nicht gut auf Französisch unterhalten, aber schriftliches Französisch verstehe ich einigermaßen, also das ist es nicht. Und ich habe ein leichtes Talent für Sprachen, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran.
Ja, also ich musste dann irgendwann aufgeben bei den vielen, das waren ja schon zum Teil 3-zeilige französische Einschübe,
ja,
wo ich dann einfach nichts mehr verstanden habe. Ja,
ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch einfach viel mit Google-Übersetzer am Schluss gearbeitet, um dann wirklich sicher zu gehen, dass dann die Sachen korrekt so stehen, wie ich sie denke, dass sie bedeuten können. Ist halt, Französisch ist halt doch noch, also es ist ja so, es gibt bestimmte Sprachen, die muss man arbeiten, nicht übersetzen und das sind dann normalerweise Englisch und Französisch. In osteuropäischer Geschichte muss man normalerweise Russisch auch nicht übersetzen, wenn man es selber kann, also ja. Das ist so.
Aber es kommt durchaus öfters vor, dass man dann so halt anderssprachige Quellen lesen muss.
Also,
ich rede jetzt nicht von Inka-Schriftzeichen.
Ja, nee, das tatsächlich nicht. Es gibt, glaube ich, 20 Leute auf der ganzen Welt, die Inka-Schriftzeichen tatsächlich lesen können. Ja, also da ist die Problematik wenig geringer. Aber so Geschichtsfachliteratur ist eigentlich gang und gäbe, dass da Englisch und Französisch definitiv nicht übersetzt sind und je nach Fachbereich auch durchaus Russisch mal nicht zum Beispiel. Also
es ist lieb, dass du das denkst, aber es sind nur 19, die Schriftzeichen lesen können, weil ich kann es nicht. Klar, dass du das direkt annimmst, aber ist ein Fehler. Also es ist ein
Ja, Wahnsinn. Okay.
Ohne mich.
Ja gut, vielleicht habe ich es auch mit Inti oder Hopi verwechselt. Das kann sein. Passiert manchmal.
Mir ist auf deinem Deckblatt direkt was aufgefallen. Auf dem Deckblatt.
Oh, ja? Auf dem Deckblatt direkt. Das ist aber
direkt. In der Vornigkeit, ja. Und zwar dein Erstgutachter, ja.
Ja.
Das ist mir auch aufgefallen, das wollte ich auch sagen.
Der ist Prifdots.
Ja.
Geil.
Also Privatdozent.
Genau.
Prifdots.
Das ist auch eine sehr spannende Sache. Das war nämlich eine relativ spontane Eingebung, den überhaupt zu fragen. Also ich habe im Oberseminar gesessen, ging eigentlich nur darum, die Themen mal zu pitchen quasi und habe halt überlegt, ja gut, du brauchst noch jemanden, der dir das Ganze betreut. Der Mann ist Fachmann für den Bereich, also fragen mal.
Ja, dass er Privatdozent ist, das habe ich erst im Nachhinein mitbekommen, dass das Probleme verursachen könnte. Aber das größte Problem war eigentlich, dass er nur ein Semester da war und ich quasi schon mit der Bearbeitungszeit erst fertig war, als er schon wieder von der Uni weg war. Das heißt, er muss dann nochmal extra für die mündliche Prüfung und alles herkommen. Und das war dann schon sehr interessant, da die bürokratischen Mühlen entsprechend zu schmieren.
Der hat richtig abgecasht.
Der hat wahrscheinlich ordentlich Geld.
Richtig schön auszahlen lassen, die Nummer.
Da, was heißt denn Privatdozent?
Ja, gute Frage.
Das ist eine wirklich gute Frage.
Also den haben die irgendwie gefunden auf der Straße und sagt, hey.
Nee, der ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der an der Uni Düsseldorf oder sowas fest, aber war als Gastprofessor wohl, als Ersatz für einen Dr. Rodder für ein Semester hier.
Ich bin nur privat hier.
Ja.
Ich will ihn nicht ansprechen.
Nein, das heißt aber, der kriegt mehr, glaube ich.
Oder? Ach so.
Ja, oder ist glaube ich, nicht forschungstechnisch irgendwie an die Uni gebunden oder sowas war da. Also ich hab schon mehrfach Seminare bei Privatdozenten gehabt, die machen im Prinzip einfach, ja, wahrscheinlich einfach Vortragsreisen so in etwa.
Wie schon mal ein Seminar bei einem Privatdozenten?
Ich kann mich an nichts erinnern. Es gab mal so Experten aus der, aber die sind für einzelne.
Waren die amerikanischen Dozenten vielleicht? In Amerika ist ja jeder im Prinzip privat.
Also sind wir nicht auch alle privat? Nee, ich glaube, das waren Gastprofessoren.
Ja, stimmt.
Klassische Gastprofessoren.
Hm. Das ist ja auch wieder die Frage, wo da der Unterschied liegt, ne? Aber. Ja, gut.
Mysteriös.
Fragen wir einmal Abdallah, ne?
Galileo Mystery draus machen. Ja, beste Wissenschaftssendung.
Ey. Lieber Big Picture.
Für alle unter 20 total unverständlich, was wir hier labern, aber hoffentlich verstehen so ein paar Leute.
Keine Hörer unter 20, Erstsemester hören uns nicht.
Erstsemester können bis zu 17 sein. Also
deswegen hören uns nicht.
Okay, das ist dann ist alles wunderbar.
Im Semester ist man reif.
Ja, wir sind auch explicit. Also bei das uns fallen Schimpfwörter manchmal.
Explicit und höhere Bildung gleichzeitig. Ja, okay.
Gleichzeitig, schaff das erstmal. Ich fand cool, wie deine Arbeit angefangen hat. Nämlich gleich der erste Satz war eine Frage. Finde ich richtig schön.
Ja.
Wissenschaftler sind ja dafür da, Fragen zu beantworten. Und hast du die Frage denn beantwortet? Was ist Europa?
Ich habe die Frage nicht beantwortet in der Arbeit, nein.
Kann man sie überhaupt beantworten?
Nein, glaube ich ganz ehrlich nicht. Also es gibt Näherungen an diesen Begriff. Man kann für sich in etwa ausmachen, okay, was macht in bestimmten Bandbreiten Europa aus? Was ist es nicht? Aber so richtig positiv allgemeingültig definieren lässt es sich nicht. Und das schreibe ich ja tatsächlich auch in der Arbeit direkt in der Einleitung. Wahrscheinlich, also dass ich die Frage gar nicht so richtig beantworten will, sondern dass ich zu einer Näherung beitragen will quasi. Man muss auch sagen, ich bin normalerweise ein großer Freund davon, Arbeiten mit Zitaten zu beginnen, aber da ein Zitat zu finden, war etwas schwierig. Insofern habe ich lange mit mir gerungen, den ersten Absatz irgendwie so vernünftig zu schreiben, die Arbeit quasi anfangen zu können. Weil so mit dem direkten fachlichen Einstieg, das war irgendwie nicht rund. Und da habe ich dann noch gesagt, okay, wenn du schon dich mit europäischer Identität befasst, dann kannst du doch gerade erstmal einen Gegenwartsbezug reinsetzen. Das ist ja so klassische Vorgehensweise. Entweder fängt man mit einem Zitat an oder mit einem Gegenwartsbezug bei geschichtswissenschaftlichen Hausarbeiten. Und da, ja.
L'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion.
Oui.
Ich spreche nicht wirklich Französisch.
Oh. War aber schon ganz gut, das Französisch.
Danke. Ich habe es ein bisschen abgeleitet von dem, was ich jetzt sagen wollte, denn auch etwas später dann in der Einleitung kommt nochmal rhetorisch genial aufgegriffen die Frage, was ist Europa? Und dann geht es weiter mit dem Nachsatz, hinter dieser Frage steckt gefühlt mehr. Und da geht es ein bisschen drum, ne? Es ist nicht nur Landmasse, es ist jetzt nicht nur geografisch einzuordnen, sondern hinter Europa steckt gefühlt mehr. Und ich fand es total interessant, und mutig in der Einleitung von der wissenschaftlichen Arbeit von gefühlten Wahrheiten zu sprechen.
Ja, also, dass das so drin geblieben ist, ist wahrscheinlich auch eine der Folgen, dass ich das Ganze nicht lektorieren oder überhaupt mal gegenlesen lassen habe, weil ihr habt vielleicht gemerkt, es sind so 2-3 Sätze, die einfach mitten drin aufhören in der Arbeit drin und so Sachen. Also,
komme ich noch zu.
Das ist sowas.
Da habe ich auch was gefunden.
Das hat mir mindestens so eine halbe Notenstufe dann tatsächlich runtergerissen im Endeffekt, aber ja. Ja, das tatsächlich ist das in der mündlichen Prüfung auch nochmal aufgekommen und es ist tatsächlich so gewesen, dass das sogar gelobt worden ist, als, wie du ja schon angesprochen hast, im Prinzip besonders mutig, weil halt tatsächlich, es ist schwierig gewesen, das anders auszudrücken und insofern war es dann auch tatsächlich vernünftig, das so zu machen.
Ich finde also, auch, wenn dann in der Einleitung so, da bist
ja,
du
eben.
Noch so in diesem relativ saloppen Part, wo man es noch so ein bisschen darf. Ich sage immer, erste Viertelseite darf man noch. Und Fußnoten, aber bei dir nicht, aber da kommen wir auch gleich zu.
Ja, gut, Fußnoten.
Nee, fand ich bemerkenswert auf jeden Fall.
Auch noch in der Einleitung,
hey.
Und da hat mir wirklich das Herz geblutet, Europa, Was der Begriff jenseits von geografischen Zuordnungen beinhaltet, ist egal. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, ich bin ja selber Geograf und das tat mir einfach weh, so, dass du auf alles außer die geografische Sache darauf, es ist ja natürlich klar, dass du also was das für die Leute bedeutet und dass es nicht die Geografie meint, aber da hat mir schon ein bisschen geblutet, aber das ist ein
ja, aber Ding. Das geografische Europa ist ja ziemlich gut definiert eigentlich im Gegensatz zu allen anderen Aspekten, die Europa ausmachen, insofern, ja.
Es ist okay, ich verzeihe dir.
Ich meine, ja, okay.
Es ist mir nur aufgefallen, als
Geograf habe ich. Na klar, verstehe ich.
Ja, unser kleiner Gast meldet sich wieder.
Schon okay.
Knurrt der Magen und der Hund.
Du hast auch, du hast mir einen wunderbaren Wortreminder gesetzt und ich habe heute auf der Arbeit, kein Scheiß, ich habe dreimal das Wort gesagt. Und zwar steht in deiner Arbeit, zudem übergeht die Forschung vielfach geflissentlich die europäische Dimension. Bäm! Habe ich lange nicht das Wort geflissentlich gelesen und ist das Wort geflissentlich nicht das wunderbarste Wort, das es überhaupt gibt? Ich habe es, wie gesagt, dreimal heute gesagt und keiner hat es gemerkt. Ich fand es nice.
Scheint für die normal zu sein.
Ja, nicht unbedingt normal, aber es ist. Ich habe einfach irgendwie so einen Hang dazu, so ein bisschen literarisch auszuschmücken, wenn ich schreibe. Also, ja, und es passt ja in dem Kontext ja auch einfach. Es ist so, ja, es wird so ein bisschen schweigend übergangen in dem Kontext und es klingt halt auch einfach schön in dem Kontext, ne? Es passt ja wunderbar rein, da kann man es auch mal benutzen, ne?
Du schreibst hier auch, die französische Vorstellung von Europa sind zumindest in der deutschsprachigen Forschung fast vollkommen vernachlässigt worden.
Ja, also es gibt.
Du hast das jetzt so ein bisschen. Du hast die Forschungslücke gefüllt.
Ja, da bin ich tatsächlich ganz ehrlich. Also, es ist ja tatsächlich so, Hausarbeiten sollen ja normalerweise gerade im Bachelorstudium wenig Erkenntnis bringen, sondern einfach nur zeigen, okay, ja, man kann so irgendwie wissenschaftlich schreiben. Aber ich fand das tatsächlich sehr spannend, dass ich dann tatsächlich eigene Erkenntnisgewinne bringen konnte, weil ja auch diese Frage der äußeren Identitätsabgrenzung ein relativ aktuelles Forschungsthema ist und dementsprechend, ja, es hat halt wirklich noch keiner in oder auch selbst in der französischsprachigen Forschung ist das so ein Randthema, das tatsächlich ab und zu mal behandelt wird, aber nicht so groß, dass es irgendwie Bücher füllt. Insofern, ich war da selber ein bisschen stolz drauf, als ich dann mitgekriegt habe, okay, das Thema ist noch relativ unentdecktes Land und hier kann man dann mal eine Flagge hinpflanzen. Genau.
Eine französische, eine deutsche. Eine halb.
Eine europäische.
Oho. Eine europäische, wenn überhaupt, ja.
Okay, clever.
Aber kannst du jetzt, was sind denn die Unterschiede zwischen dem deutschen Europabild und dem französischen Europabild?
Da
kannst du
das so sagen? Da muss ich sagen, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ja. Zum einen, weil ich, weil gerade für dieses Ereignis auch für deutsche Quellen keine große Forschung vorliegt, wenn überhaupt. Also es gibt diesen Komplex von Gollwitzer über die gelbe Gefahr aus den 60ern, der halt viel mit Tagebüchern gearbeitet hat und viel mit so Einzelquellen, die quasi eher so eine Elitenmeinung und Politikermeinung darstellen, also gar nicht so sehr das, was ich untersucht habe. Und Matt Fessel untersucht halt erstmal, also befasst sich mit dem thematischen Komplex und auch mit dem Ansatz, diesem Zeitungsansatz zum Beispiel. Aber das macht er halt auch erst für den Boxerkrieg. Und das ist halt auch erst 5 Jahre später. Da ist die Begriffsentwicklung gelbe Gefahr, dieser ganze Komplex von der ostasiatischen Bedrohung, die man in Europa wahrnimmt, schon deutlich weiter gediehen. Und er macht es auch im Vergleich zu England. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Wendung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da für die deutsche Seite schon Aussagen treffen kann. Was witzigerweise aber die Idee ist für meine Masterarbeit. Also da habe ich einfach mal gesagt, okay, nimmst du die Erkenntnisse, die du hast, vergleichst die mit deutschen Erkenntnissen.
Ja,
war auch die ursprüngliche Idee sogar schon für die Bachelorarbeit, nur ich habe festgestellt, ich hätte nach Köln und nach Berlin fahren müssen, um die Zeitung einzusehen. Ist leider so, in Deutschland ist das noch weder zentralisiert noch digitalisiert. Das ist
Mensch, in Deutschland deutlich. Ist die Digitalisierung hinterher? Das habe ich ja noch nie gehört.
Say what?
Ja, vor allen Dingen mit Archivbeständnis, das ist ganz grausam. Aber ein Teil war tatsächlich sogar im Kölner Stadtarchiv, den ich hätte einsehen müssen. Wissen wir ja leider, wie das ausgegangen ist. Das ist noch ein bisschen schwieriger zuzugehen. Dementsprechend, ich versuche es für die Masterarbeit mal zum Vergleich ranzuziehen. Würde mich freuen, wenn ihr mich dann wieder einladen würdet.
Ich wollte gerade sagen, die Einladung steht.
Quasi die Forschung
existieren wir dann noch.
Hä, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Im Zweifelsfall okay, gibt es eine Besonderfolge, die aus der Reihe zum Schluss noch rausgesendet wird. Also es passt
das
doch bestimmt.
Das ist die Initiative, die ich mir von Gästen wünsche. Ja? Hört ihr das vergangene ja. Gästen?
Machen wir so.
Ja, ich habe sogar überlegt, dann, wenn ich tatsächlich mal so weit bin, Doktorarbeit zu schreiben, einen kompletten europäischen Kontext reinzuziehen. Also auch England, Österreich, Italien und Russland.
Denkst du schon so weit? Bist du Doktorarbeit? Also ist das dein Ziel also, jetzt?
Also für die Berufsvorstellung, die ich am Schluss habe, reicht normalerweise ein Master als Qualifikation. Das Problem ist halt, das sind relativ wenig Stellen mit relativ viel Bewerbern, gerade so im Staatsdienst, wo ich dann irgendwann mal hin will. Und da wäre dann schon zumindest eine angefangene Doktorarbeit wahrscheinlich nicht von Nachteil. Also insofern.
Ach, es reicht schon eine angefangene.
Das ist ja, wenn man dann so weit ist, dass man absehbar ist, dass man Doktor wird, dann hilft das durchaus beim Bewerbungsprozess.
Okay. Und ich finde es aber mega nice, wenn man so die Möglichkeit hat, in der Bachelorarbeit, sag ich mal, ein Fundament zu legen für eine Masterarbeit und dann vielleicht sogar noch für eine Doktorarbeit. Also es ist ja tatsächlich irgendwie eigentlich der Optimalfall, wie es sein kann. Und volles Musterbeispiel finde ich auch total cool. Also Respekt.
Ist ja verrückt, ey.
Ja,
dass es sowas gibt, kenne ich gar nicht.
Tipp für die Masterarbeit, lass mal Korrektur lesen.
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt mit den ersten Hausarbeiten, die ich jetzt im Master geschrieben habe, auch direkt machen lassen. Also gebe auch nichts mehr ab, was nicht gegengelesen ist.
Okay.
Das ist...
Meine Masterarbeit wurde auch von jemandem aus dem Campus Mainz-Kontext gegengelesen. Von daher, also man kann hier auch gute Lektoren finden in der Redaktion.
Ja,
just dropping this in here.
Ich habe meine Zeit lang als Lektor für Campus Mainz gearbeitet, deswegen, ja.
Aber selber so einen Riesentext durchgucken, ja.
Ich zitiere mal nochmal einen kurzen Part aus der Arbeit. Und zwar steht auf Seite 6 die folgende Typologie.
Ja.
Ohne Punkt, ohne Komma.
Genau. Da will ich eigentlich...
Warum ist mir das auch aufgefallen?
Da geht der nächste Satz los.
Genau.
Also, weil dein Absatz ist, das ist mega prominent.
Ja, das ist eigentlich ist die Idee dahinter, hinter dem Satz gewesen, dass ich damit nochmal erklären will, wo ich diese Typologie von Europabildern her habe, dass die von Hartmut Kelbel stammt. Ja, das ist halt so der Punkt, wie du angesprochen hast, Kram mal lektorieren lassen im Zweifelsfall, dann wäre das aufgefallen.
Warum hast du eigentlich nicht gemacht? War es Zeit oder hast du keinen? Oder?
Ich muss sagen, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mich ein bisschen, also ich habe die ersten 2 oder 3 Wochen einfach nicht viel gemacht für die ganze Sache. Ich habe halt eigentlich alles zusammen gehabt, was ich brauchte. Gerade so die Quellenkritik und alles war schon vorhanden durch die vorherige Arbeit, die ich über den Quellenkorpus geschrieben habe. Ich habe mir gedacht, gut, hast ja noch ein bisschen Zeit. Und ja, als ich dann festgestellt habe, wie umfangreich das doch ist mit dem Quellenkorpus, den ich durchzuarbeiten habe, hat dann doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht. Und dann waren dann die 9 Wochen schwuppsdiwupps fast rum. Und dann, ja, war dann Drucken etc. Ich habe auch noch das große Problem gehabt, dass das Sekretariat, in dem ich das abgeben musste, ausgerechnet an dem Tag zu hatte, an dem ich es abgeben musste. Ja. Das heißt, ich habe es dann per E-Mail eingeschickt, noch extra hingeschrieben, Druckexemplar wird sofort nachgereicht und alles. Das ging dann zum Glück, aber halt... Dann habe ich tatsächlich kurz vorm Drucken festgestellt, scheiße, da fehlen 4 Sätze, da fehlt das Ende von gewissen Sätzen, aber war halt schon abgegeben und dann ist es zu spät und dann kann man natürlich nichts machen.
Ich finde
das
aber.
Das ist grausam, dieser Moment.
Es ist furchtbar, also wünscht man keinem, aber ich finde es mega cool und auch Props dafür, dass du hier so offen darüber sprichst, weil ich glaube, es geht mega vielen Leuten so, dass man am Ende, bei meiner Masterarbeit war es auch so, irgendwie am Ende noch eine halbe Nachtschicht dran und das kennt einfach jeder und das kann eben so und so ausgehen. Kann nur immer wieder sagen, versucht möglichst frühzeitig alles auf die Kette zu kriegen. Spricht aber auch für deine Arbeit, dass du trotzdem noch durchgekommen bist, trotz solcher Dinge. Ne? Weil inhaltlich ist es, also ich habe ja schon angedeutet, die Arbeit, die du da gemacht hast, auch wenn du, sag ich mal, nach Begriffen suchen konntest, ist ja schon richtig heftig.
Ja, das ist
und ich habe viel gelernt beim Lesen. Zum Beispiel habe ich gelernt, wie Europäer zu der Zeit sich selbst gesehen haben. Du hast da 5 wunderbare... Ich sag mal, wunderbare, eine Typologie im Prinzip.
Wir haben so das gleiche Brain. Warum schreibe ich? Ich habe mir genau dasselbe aufgeschrieben.
Ja, aber ich habe ein kleines Spiel draus gemacht für euch beide.
Spiel.
Ja,
oh. Aber wir müssen jetzt raten.
Okay.
Nicht raten. Aber ich lese jetzt 5 Typen vor, wie sich super arrogante Europäer selber gesehen haben. übrigens, das wäre heute eine Buzzfeed-Liste. Und ihr sagt mir dann, ob das arrogant, sehr arrogant oder nur ein bisschen arrogant ist. Das ist ein Wertungsspiel, okay?
Okay.
Pass auf. Erster Typ. Die prinzipielle Überlegenheit der europäischen Zivilisation gegenüber anderen.
Okay, den Unterton habe ich eindeutig rausgehört.
Was, welch?
Das ist ganz klar Daladier, der Unterton. Edouard Daladier.
Korrekt.
Ich bin sehr arrogant.
Sehr arrogant.
Also es ist schon ziemlich arrogant.
Das ist die richtige Antwort. Okay, 2. Die Bedrohung der europäischen Zivilisation von außen.
Da lasse ich dir den Vor-
Na, das nee, was gab's noch?
Sehr arrogant, arrogant und ein bisschen arrogant.
Arrogant.
Ich würde sagen, es ist ein bisschen arrogant. Also da sagen wir mal, das ist schon sehr weit in die Zukunft gedacht, dieser Typus, aber es ist schon nicht, also es entbehrt weniger, also es, Moment, muss ich erstmal auf die Reihe kriegen, wenn ich den Satz komplett richtig sage. Also es hat schon mehr Grundlage als dieser generelle Überlegenheitstypus. Also
okay,
es,
ja.
Wenn man so bedenkt, was an Potenzial vorhanden ist in Asien zum Beispiel, das ist schon nicht ganz falsch, was man da...
Ach so, da geht es jetzt nur um andere Völker, nicht um Naturkatastrophen, keine Ahnung. Oder?
Ja, aber ist es arrogant, sich von Naturkatastrophen bedroht zu fühlen?
Okay, wir machen den nächsten.
Oh Mann.
Europa als Vorreiter einer weltweiten, umfassenden Modernisierung.
Arrogant.
Gar nicht mal so sehr.
In dem Fall war doch schon hier, Japan war am Aufstreben.
Ja, aber auch erst auf europäischen
Impulsen. Nordamerika war im
Aufstreben. Auch erst auf europäischen Impulsen. Das ist tatsächlich, das schreibt Käbler auch in seiner Typologie drin, das entbehrt schon nicht einer gewissen Grundlage. Also es ist schon so, dass diese industrielle Modernisierung der Welt schon von Europa in gewissem Maße ausgeht. Und auch in Europa schon vielfach erstmal die modernsten Konzepte sind. Das ist zum gewissen Teil auch in Amerika der Fall tatsächlich, aber es ist schon so, dieser europäisch-amerikanische Komplex ist schon am fortschrittlichsten zu dem Zeitpunkt. Japan holt ja rasant auf und das kriegt man in Europa auch durchaus mit.
Auch, oder?
Ja, wie gesagt, europäisch-nordamerikanische Komplex, aber Amerika wird auch gerne noch als so ein bisschen Anhängsel europäischer Zivilisation gesehen, weil halt das ja doch irgendwo europäische Einwanderer sind, die da diesen Fortschritt betreiben.
Ich sage trotzdem sehr arrogant, weil man ist ja auch arrogant, wenn man eine Grundlage hat dafür. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass das faktisch falsch ist, aber Arroganz ist es ja trotzdem irgendwie. Aber okay,
wir machen ja, okay, das würde ich so unterschreiben, da hast du recht.
Wir machen
okay.
direkt den nächsten. Die gleichrangige Andersartigkeit Europas unter allen Zivilisationen.
Da hast du definitiv den falschen Duktus getroffen, aber das ist gar nicht mal so arrogant, würde ich behaupten. Also das ist ja eher so was Modernes vor allen Dingen und das ist ja dann, ja, alle ein bisschen verschieden, aber irgendwo alle gleich. Also passt.
Bisschen arrogant, wenn man das so vor sich herträgt.
Mhm, okay, finde ich ein, ja gut.
Wir haben ja nur die drei zur Auswahl.
Ja gut.
Und der letzte, die innere Vielfalt Europas.
Das ist tatsächlich das Arroganteste von allen. Weil halt tatsächlich so dieses, oh, guck mal, wir sind alle so verschieden und so total toll und ihr anderen seid so ein bisschen viel zu gleichförmig im Vergleich dazu. Also das ist, glaube ich, tatsächlich so, wenn man es bis auf den untersten Kern runterbricht, das Arroganteste von allen.
So ein bisschen Amerika als Melting Pot oder es gibt noch andere als nur die westlichen Zivilisationen, die in Afrika und Asien noch sind.
Ihr habt gerade das Spiel gewonnen. Ich wollte euch mit der Stimme ein bisschen austricksen.
Yeah.
Weil tatsächlich finde ich auch, das ist falsch. Das ist so, sorry, wir haben ja alles, was wir brauchen. Mm. Wir kommen schon klar, danke. Mm. So. Ja,
danke, sehr gut, bitte gehen Sie weiter.
Sehr gut. Respekt.
Oh, du Fuchs, ey.
Das ist ein Hund, kein Fuchs.
Oh.
Ja, das Ding, was er auf dem Arm hat. Aber er ist einer. Genau, du hast gerade eben schon mehrfach die gelbe Gefahr erwähnt.
Das ist tatsächlich der Punkt, den ich am meisten in meiner Arbeit versäumt habe, tatsächlich mit reinzunehmen. Es ist, glaube ich, einmal kurz...
Ist uns aufgefallen.
Ja, das ist mir auch in der mündlichen Prüfung sehr um die Ohren gehauen worden. Ich habe da extra nochmal das ganze Buch von Gollwitzer drüber gelesen. Es geht im Prinzip darum, dass es sehr viele Chinesen gibt.
Wo?
Wow.
In China. Also
okay.
Konkret in China erstmal.
Hey, das haben die erst spät gemerkt, gell?
Ja, es sind halt doch ein paar. Also man muss dazu sagen, das Ganze ist erstmal entstanden in Kalifornien tatsächlich und in Australien, weil da relativ viele Chinesen als Billigarbeitskräfte, sag ich mal, was nicht unbedingt großartig anders als Sklaven war, eingewandert sind, aber halt, die hat man da gehabt und die sind als Lohnkonkurrenz und auch ein bisschen kulturell ein bisschen schwierig gesehen worden und deswegen hat man da erste Komitees quasi gegründet, um sich da gegen sogenannte gelbe Gefahr abzusichern. Das Problem, was aber am Schluss eigentlich diesen Begriff in dem Verständnis, wie es da benutzt wird oder in meiner Arbeit benutzt wird, tatsächlich eher ausmacht, ist das Problem, dass zwar China massenhaft Leute hat, aber absolut keine modernen Strukturen, um das wirklich ernsthaft auszunutzen. Und da ist dann halt die gelbe Gefahr so konnotiert, dass entweder China sich selbst modernisiert oder
zum Beispiel Russland oder Großbritannien, China ausreichend modernisieren könnte oder eben, und das ist eigentlich so im Kontext die häufigste Verwendung, Japan tatsächlich dafür sorgt, okay, China kriegt moderne Verwaltungsstrukturen, modernes Heer, das tatsächlich diszipliniert ist und nicht einfach irgendwie sinnlos auf Sachen zustürmt und vor allen Dingen eine moderne industrialisierte Wirtschaft, die auch massenhaft konkurrenzfähig ist. Also im Prinzip das, was wir heute mit China quasi haben, die kriegen mittlerweile eine moderne Wirtschaft und haben halt diese massiven Kapazitäten und dementsprechend haben wir ja quasi Konkurrenz mit und davor hat man sich damals massiv Sorgen gemacht. Also im wirtschaftlichen Bereich, im militärischen Bereich halt auch, dass man überlegen muss, wie kann man auf einmal gegen 300 Millionen Menschen kämpfen. Das ist halt schon so, also wenn die einfach nur sinnlos mit Schwert und Speer auf einen zurennen, ist das einfacher, als wenn die mit Maschinengewehr zurückschießen können. So, das ist die Idee dahinter.
Also Europa hat wirklich Angst vor Japan und...
Ja, vor Japan und China tatsächlich, ja. Also also die Leute, die ein bisschen drüber nachgedacht haben, vor allen Dingen vor der wirtschaftlichen Konkurrenz und davor, dass die Kolonien und Stützpunkte in Ostasien verloren gehen könnten, die etwas reißerischen Verfasser, das gibt es ja in, ich glaube, in Petit Parisien ist dieses eine sehr schöne Bild quasi von modern bewaffneten Mongolen, die über die europäische Ebene bis an den Atlantik quasi marschieren, also mit modernen Geschützen, Maschinengewehren etc.
Aber trotzdem auf Pferden.
Trotzdem auf Pferden, ja, das ist ja tatsächlich so dieser Punkt, dass man eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg problemlos mit Kavallerie arbeiten wollte und hat, ja, das funktioniert wunderbar.
Okay.
Ja.
Und dann ging es viel um die 5 Zeitungen.
Genau.
Genau, also jetzt, und also bei der Arbeit hier, weil ich habe nochmal die Gliederung, also gibt es eine Einleitung, dann gibt es diese Europabilder, die damals geherrscht haben, dann hast du ja nochmal extra, praktisch bringst du den Leser auf, was der Status quo gerade in der Welt, was ist da passiert in dieser Intervention und mit dem Krieg in Asien und dann kommen diese jeweils in Einzelkapiteln diese 5 Zeitungen, dann beschreibst du das Europabild dieser Zeitung. Genau, und also ich muss sagen, ich habe Le Temps noch gelesen.
Ja.
Und da war schon so viel Französisch drin, dass ich habe die anderen 4 Zeitungen dann nicht mehr gelesen. Ich gebe es jetzt hier zu.
Ich habe die ersten beiden gelesen, dann bin ich auch eher so durchgeflogen. Ich habe aber trotzdem noch was Schönes gefunden. Und zwar ein sehr schönes Zitat, was sagt, dass die eine Zeitung, ich bin sicher, Lukas kann da gleich sagen, welche, gegründet 1827 als Satireblatt, begann die Zeitung spätestens ab 1867 zunehmend politisch zu werden.
Das müsste Figaro sein, ne?
Aber da frage ich mich doch, wie ist denn Satire unpolitisch?
Also das ist jetzt. Das ist eine gute Frage. Das ist das Ganze ist aber aus dem Sammelband zitiert, den ich als Quellenkritik benutzt habe. Genau, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Ja, genau, das meine ich. Das ist ja zitiert von dir, aber ich frage mich halt, eine Satirezeitung und die ist politisch geworden. Also entweder haben die vorher unpolitische Satire betrieben oder die sind, und das wär mega nice, von einem Satireblatt, weil die Politik so dumm geworden ist, einfach zu einem realen Nachrichtenblatt geworden. So ein bisschen wie wenn man Idiocracy guckt und sich dann denkt, ja, so ist das aber jetzt leider.
Naja, sagen wir mal so, Verafake ist ja auch Satire, aber ist nicht unbedingt politisch. Insofern gibt es durchaus unpolitische Satire in dem Fall und ich meine mich zu erinnern, dass es tatsächlich so gedacht ist, dass die sich eher mit gesellschaftssatirischen Themen auseinandergesetzt haben und dann eher in dieses Ernste, also weniger ins Lächerliche Ziehende übergegangen sind. Das, ja.
Vielleicht auch dieser Gedanke, dass Satire eigentlich die viel bessere Politik, zumindest Beschreibung ist, weil irgendwie Leute gucken heutzutage keine Nachrichten mehr, sondern gucken die Anstalt, gucken die Heute-Show, weil sie sich viel besser informiert fühlen.
Das ist jetzt ein Gedanke, der tatsächlich dann von heute kommt. Das ist ein bisschen zu modern. Das ist eher im Prinzip so, wie wenn die Titanic sich in Richtung Spiegel entwickeln würde, so in etwa.
Ja, das meine ich nämlich.
Das ist tatsächlich so die Entwicklung, die sie da durchgenommen haben. Also die sind zunehmend ernster geworden tatsächlich in ihrem Inhalt. So habe ich das verstanden.
Ja. Okay, eine kleine Formsache, die natürlich vielleicht auch der Zeit geschuldet ist.
Ist es Seite 28?
Seite 10.
Okay.
Aber da ist die Oberüberschrift ist kleiner als die Unterüberschrift. Also 4 Punkte, die Beiträge davon sind dann Le Ton ist dann viel größer.
Nein. Da muss ich dazu sagen, das ist das PDF, das ihr gekriegt habt. Das ist im Original tatsächlich ein klein wenig besser gewesen.
Böses also PDF.
Das Layout ist tatsächlich nicht das Beste gewesen, aber es ist das PDF, das ihr gekriegt habt, das lag da dran in dem
Fall. Ich habe auch noch eine Frage zum PDF und es fühlt sich an, als wäre jetzt eine genauso gute Zeit wie jederzeit, diese dumme Frage zu stellen.
Für was steht eigentlich PDF? Schreibt es in die Kommentare.
Das ist nicht die Frage. Okay. Die Frage ist, pass auf, du hast uns das PDF geschickt per E-Mail. Mhm. Das PDF heißt wie du und dann, glaube ich, Bachelorarbeit oder sonst was.
Ja.
Alles gut. So, ich mache dieses PDF auf und in meinem Adobe Acrobat Reader gibt es links oben so Tabs, ne, wenn ich mehrere PDFs aufhabe. Das war das zweite PDF, was ich aufgemacht habe. Und der Tab hieß Margot von Dören.
Was?
Wer ist Margot von Dören?
Ich habe absolut keine Ahnung, wer Margot von Dören ist.
Als du das vorhin gefragt hast im Vorgespräch, dachte ich, den Namen kennst du irgendwo her.
Der kommt mir auch bekannt vor, ich habe keine Ahnung, genau. Wer das sein soll.
Ich habe das auch gelesen, bei mir steht das auch irgendwo.
Okay, das steht da nämlich.
Ja.
Das müssen wir, also, ich habe auch versucht, dann unter Eigenschaften in dem PDF zu gucken, ob das irgendwie,
ich glaub,
ob du an einem anderen Rechner warst, ob das die Autor, also
genau, du kannst bei Word, glaube ich, so einen Verfasser einstellen.
Ich habe eine Theorie, wo das herkommen kann. Also ich aus
der Geschichte?
Margot von Dören. Ich meine, also wenn ich das richtig jetzt auf die Kette kriege, ich habe das Problem gehabt, ich habe die Arbeit ursprünglich auf dem USB-Stick gehabt, die ist dann, dieser USB-Stick ist dann gegrillt worden und dementsprechend habe ich das Original quasi nicht mehr, sondern die Version, die ich ans Sekretariat bzw. an den Dozenten geschickt habe. Und das kann sein, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber es kann sein, dass die eine Sekretärin entsprechend heißt. Wie gesagt, das ist nur so eine Theorie, aber das kann sein, dass es daher kommt, weil ich das aus der E-Mail an die Sekretärin nochmal
runtergeladen habe. Adelige Sekretärin.
Okay, das
hier, Geschichte.
Das hier ist das erste.
Das ist jetzt so meine Theorie. Das kann natürlich vollkommen falsch sein, aber das ist so das Einzige, was mir jetzt irgendwo logisch erscheint, weil ansonsten. Kannst du ja mal gerade Margot van Dören oder wie die auch immer.
Nee, mach das nicht. Pass auf. Das hier ist das erste Seminar-Podcast-Gewinnspiel aller Zeiten. Wenn ihr es hinkriegt, liebe Zuhörer, dass Margot von Dören sich bei uns meldet, dann bekommt Margot von Dören von Daniel und mir ein Abendessen ausgegeben. Und zwar in einem Lokal ihrer Wahl, wo ein Hauptgericht nicht mehr als 20 Euro kostet, sage ich gleich.
Oh, ich dachte schon, du machst keine Einschränkung, danke.
Aber ihr müsst aber auch eine Postcard-Folge da draus machen, ne? Also bei dem Essen.
Ja, das Essen ist
dann eine Folge. Wir nehmen das Essen auf, ja.
Margot von Dören hat sicher interessante Sachen zu berichten über den Uni-Alltag.
Stimmt.
Also Hörer, so Internet, do your magic.
Und nachher kommt dann die Königin von irgendeinem kleinen Inselstaat an und hier bin ich.
Ich bin Margot von Tönen. Ich hab den PDF-Reader erfunden. Das ist auch eine Geschichte so.
Wow, die würden viele Studenten würden die gerne treffen.
Ich finde auch die Namen so gut. Margot von Dören.
Alles mit von ist cool. Okay, aber dann haben wir eigentlich die Arbeit nicht abschließend diskutiert, aber zumindest in unserem begrenzten, nicht geschichtlichen Verstand begriffen. Und wir gehen jetzt mal zum nächsten Bereich über, zum Zitat der Arbeit.
Zitat der Arbeit.
Wer will anfangen?
Ich hätte eins, ich hätte ein schönes.
Ich habe auch eins.
Ich denke, ich mache meins mal zuerst, dann kriegt es nicht so, das ist wieder ein bisschen emotional und damit es nicht so ganz so emotional schwer ist,
kommt
es
am jetzt Anfang. Dasselbe.
Ja, das wäre nice. Es steht auf Seite 30, mein Zitat, gegen Ende der Arbeit.
Ich bin auf 29.
Ja, das Gott sei Dank, das ist schon Fazit. Okay.
Vielleicht habe ich aber viel notiert, das kann passieren. Und zwar ist mein Zitat, Zivilisation ist wohl der große gemeinsame Nenner schlechthin.
Ja.
Das ist auch mal ein Statement, das kann man auch mal sagen.
Zivilisation, Daumen hoch.
Ne? Zivilisation, der große gemeinsame Nenner schlechthin. Ich habe kurz überlegt, ob geflissentlich mit reinkommt, aber stand da so leider nicht.
Und das passt, hätte auch nicht so ganz reingekommen.
Ich muss ja korrekt zitieren.
Also es ist tatsächlich so, das ist ja, ich komme ja zu dem Fazit, dass die Zeitungen im Grunde kein positives Europabild konstruieren können, sondern im Prinzip nur sagen, Europäer sind zivilisiert, alle anderen auf der Welt sind es nicht. Und im Grunde das ist dieser große gemeinsame Nenner, den alle miteinander haben. Europäer können sich selbst beschränken, im gemeinsames oder größeres Interesse im Kopf haben und so Sachen. Das ist so das, was man unter Zivilisation da versteht. Und ja, wie gesagt, ich habe so einen leichten Hang dafür, auch mal in wissenschaftlichen Arbeiten etwas schwülstig und literarisch zu schreiben. Und ja, das wird dann auch etwas deutlich darin natürlich.
Mir gefällt das.
Apropos schwülstig und literarisch.
Du könntest jetzt meine ganze Arbeit vorlesen und würdest nur schwülstig und literarisch reden. Also von daher passt das.
Schwulsti.
Max Schwulstenstein.
Okay, nein, mein Zitat. auf Seite 29. Ganz knapp hätten wir das selber genommen. Ein fast schon apokalyptische Version eines neuen Mongolensturms durch die modernen bewaffneten Volksmassen Chinas.
Ja, genau den Eindruck hatte ich, als ich die entsprechende Passage im Le Petit Parisien gelesen habe. Und es passt ja auch, gerade im Fazit ist es ja auch wieder so, da kannst du ein bisschen salopper schreiben, ein bisschen freier, ein bisschen mal zeigen, was du an Writing Skills hast. Und ja, es ist halt wirklich so, es ist halt wirklich dieses Bild von Massenheeren mit moderner Bewaffnung, die da wirklich über die russische Ebene nach Europa einmarschieren und halt ja auch nochmal so entsprechend mit allen rassistischen Stereotypen geschildert sind. Also es ist wirklich kein schönes Bild, wenn man das im Original liest. Auch mit meinen begrenzten Französischkenntnissen nicht.
Glurak setzt apokalyptischer Mongolensturm ein. Es ist sehr effektiv.
Oh wei, oh wei, oh wei.
Ist es ein Pokémon oder ist es ein französischer Politiker?
Nee, ich glaube, das wäre leicht. Pokémon kommt ja aus
Jacques
Japan.
Jacques Glurak.
Ja, Popkultur ist übrigens erlaubt. Also.
Ja, solange wir keine Copyright-Infringements kriegen, ne?
Ja, die hören uns nicht.
Ja, Pokémon-Namen haben
Game
alle
das Ziel hinten dran, ne? So, hast du jetzt noch was zu sagen zu deiner Arbeit? Weil sonst würden wir zur Verabschiedung kommen.
Ich wüsste jetzt tatsächlich nichts, was ich da noch hinzufügen könnte. Wahrscheinlich kommen mir in 2 Stunden noch 100 Sachen, die ich vergessen habe zu sagen. Aber im Moment bin ich, glaube ich, ganz zufrieden mit dem, was ich euch erzählt habe.
Also du könntest jetzt auch deiner Mutti danken.
Du könntest deinen Twitter pluggen,
Du könntest deinem Lektor danken.
Also meiner Mutti danke ich für 25 Jahre Unterstützung, genauso wie dem Rest meiner Familie natürlich.
Den Triffdots.
Also ich habe eine Danksage in meiner Masterarbeit drin. Ich danke zum Beispiel dem Produzenten von Game of Thrones, dass sie Game of Thrones gemacht hat.
Echt? Oh ja. Nee.
Doch, natürlich.
D.B. Weiss und Benioff. Benioff und Weiss,
ja. Den danke ich in meiner Masterarbeit.
Ja gut, ohne die beiden hättest du auch kein Thema für deine Masterarbeit. Ne? Von daher.
Das ist so kitschig, Mann.
Ja, Gott, na, dann danke ich auch meinem Dozenten für die vernünftige Bewertung und die gute Note am Schluss. Ne?
Du Arschkriecher, du.
Und für die Masterarbeit würde ich mir noch eine bessere Bewertung und eine bessere Note.
Der wird meine Masterarbeit nicht korrigieren, aber.
Weil der Triffdotz ist.
Ja, und dann Uni. Nee, aber tatsächlich, Lektoren kann ich mich ja leider nicht bedanken. Mhm. Also war mein Fehler in dem Fall, aber kann ich mich ja leider nicht bedanken.
Du musst auch dazu nicht sagen.
Es war einfach, nee, es ist.
Ich wollte provokant sein.
Ist ja eine nette Sache. Twitter habe ich leider nicht, sonst würde ich das ja auch promoten. Ich könnte jetzt meinen Fanfiction-Account promoten.
Aber ja,
das,
mach doch, ist gut.
Ja, wenn ihr auf Alternate History steht, fanfiction.de, The Luke of Uxbridge, da ist eine etwas längere Geschichte von mir hinterlegt quasi.
Cool.
Schaut mal rein, lest euch das durch, lasst vernichtende Kritiken da. Ich bin darauf angewiesen, dass die Leute mir sagen, wie scheiße das ist, was ich schreibe. Genau.
Ich schau mal rein.
Danke für diese letzten Worte. Aber vielleicht kannst du noch ein paar Worte sagen.
Ja, ein paar weniger fäkalsprachliche letzte Worte.
Letzten Worte. Was ist denn los mit deiner Theatralik? Die ist durch die
Decke. Das ist ansteckend, weißt du? Das ist, okay, kann sein. Wenn ich da bin, ist das ansteckend.
Liegt an dir.
Also, wenn ihr Kommentare habt zu diesem sehr traurigen Geschichtspodcast, dann ab in die Kommentare. Ihr könnt uns hören, natürlich auch auf ganz vielen anderen Plattformen. Auf Podigy, iTunes, Spotify.
Hört uns doch mal woanders.
Und
hört uns doch nicht immer Stinger hier, wo ihr uns gerade hört. Das ist doch doof. Das ist doch auf Dauer auch langweilig. Deine App funktioniert nicht mehr richtig. Podcast Addict ist scheiße im Moment. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin sauer. Wenn der Typ das hört von Podcast Addict, macht's mal richtig. Das ist eine Gratis-App. Man könnte was spenden, habe ich noch nie gemacht. Also habe ich, glaube ich, Anspruch zu meckern.
Genau. Und hört auch bei unserer kleinen bei unserer noch kleineren Schwester rein, dem Campuscast. Die sind jetzt auch schon mittlerweile bei, glaube ich, 9 Folgen.
Mit die meint er ihn, weil er ist das.
Nee, ich bin jetzt ausgestiegen.
Echt?
Oh, I'm out of the band.
Okay, Entschuldigung, aus freiwillig oder?
Es gab Probleme. Es gab keine Ebene der vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Kreative Differenzen.
Wenn ihr hören wollt, was da los war, dann hört mal in den Campuscast rein. Alle Fakten auf den Tisch. Die ganze schmutzige Wäsche wird ausgeleert in der nächsten Folge vom Campuscast.
Und ich sag euch schon, ein Kind spielt eine Rolle.
What?
Okay, gebt uns weiter 5 Sterne bei iTunes für diesen super Witz. Nee, ein Kind spielt wirklich eine Rolle. Und schreibt uns in die Kommentare.
Oh mein Gott, Daniel ist schwanger.
Schon wieder.
Empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden.
Und allen diversen Kindern auch, natürlich.
Okay, unser Twitter-Handle ist @Vorlesungspot. Und privat sind wir unterwegs unter Bocher-Steinig auf Twitter und Instagram.
Wie bitte? Bocher-Steinig?
Ist schwierig, gell? Ja, ich sollte Sprechtraining machen. Bocher-Daniel.
Okay, gut, jetzt kann man dir auch folgen. Und mir kann man folgen unter @tankoff2909 auf Twitter und auf Instagram gibt es immer heißen Hunde-Content.
Okay, Fragen, wenn ihr wollt, dass wir eure Vorlesung besuchen oder wenn ihr eine Hausarbeit, eine Bachelorarbeit habt, wo ihr nicht wollt, dass sie in der Versenkung verschwindet und verstaubt, dann meldet euch. Schreibt an news@campus-mainz.net oder vorlesungspodcaster@gmail.com.
Das war ist auch Vorlesungspodcast schon vergeben?
Ja.
Ja. Oh. Traurig, ne?
Traurig,
aber es gibt keinen anderen, soweit ich weiß. Egal. Aber ich sag's euch, Leute, das ist auch sehr, sehr gut, wenn eure Mutter oder euer Vater keine Lust hat, eure lange wissenschaftliche Arbeit zu lesen, weil das hier können die hören. Also lediglich meine Mutter hat gesagt, Julian, das geht über eine Stunde, wann soll ich mir das
anhören? Oh Mann, das war jetzt wir nicht sehr erbauend. Aber vielleicht können wir zu irgendeinem Jubiläum dann auch mal unsere beiden vorstellen. Mütter, genau, natürlich. Mütter, rede natürlich. Über Mütter.
Ich, Sonderfolge Mutter.
Ich würde gerne mal deine Mutter kennenlernen. Ich werde sie wahrscheinlich kennenlernen.
Das stimmt.
Aber ich will jetzt schließen mit einem Zitat aus der Arbeit, denn wir leben in unruhigen Zeiten und der Puls von Europa schlägt noch, aber wir müssen hart daran arbeiten, dass er weiter noch schlägt. Patient Europa ist im Krankenhaus. Und ich möchte schließen mit diesem Zitat, das auch das Ende der Arbeit ist, aber hoffentlich nicht das Ende von Europa.
Bitte.
Ich beginne. So finden sich viele Eigenschaften, viel Idealismus und auch Überheblichkeit, aber auch eine gewisse Verunsicherung, ob Europa nicht doch langfristig ins Hintertreffen geraten könnte.
Wir sind draußen.
Europa.
Tschüss.
Bewahre Europa.
Ganz ehrlich, ich muss es...